Wie Sie sehen, sind wir voll. Vollzählig kann man fast sagen. Damit Sie mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viele wir heute sind. Pater Pirmon sagte mir gerade so um die 235. Deswegen, wir haben das Kaffeetrinken nicht gestrichen, also keine Angst. Das wird gleich im Kreuzgang stattfinden. Ich denke mal, das ist dann auch nach dem Sitzen eine gute Gelegenheit, die Glieder wieder etwas zu strecken oder eventuell auch einen kleinen Abstecher in die Klosterladenausstellung in der Pilgerhalle zu machen. So als dezenter Hinweis, wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat, wird vielleicht dort fündig und Frau Schmitz freut sich. Was ich Sie aber in erster Linie heute fragen wollte, ist Folgendes. Und zwar, Sie kennen ja unser Prozedere. Wir machen erst einen Teil des Vortrages, dann ist Kaffeetrinken, dann der zweite Teil des Vortrages. Bei dem Kaffeetrinken haben wir das ja immer so, dass da entweder die Klostersau Bertha an der Ecke steht, wo was reinzuschmeißen ist, oder ein Körbchen. Wir haben jetzt im Vorstand uns gerade kurz geschlossen. Wir würden gerne dieses Jahr Folgendes machen. Das, was an Spenden reinkommt für Kuchen und Kaffee, damit müssen wir natürlich auch den Kuchen und Kaffee bezahlen, ist klar. Aber der Überschuss, der resultieren sollte, das kommt natürlich darauf an, was Sie hineinwerfen, den werden wir dem Abt und dem Pater Gabriel mitgeben für die Philippinen. Was halten Sie davon? Gut, ich nehme das jetzt einfach mal als einstimmig angenommen. Und ich sehe ja auch, dass unser lieber Herr Abt jetzt so langsam in der Einflugschneise ist und kommt. Dementsprechend brauche ich jetzt nicht mal viel zu sagen. Doch einen Punkt habe ich noch, und zwar Folgendes. Sie wissen, wir haben nächstes Jahr unser 25-Jähriges. Und wir sammeln so ein bisschen an Informationen, an Geschichten, an Anekdoten, an Fotos. Wer gerne was erzählen möchte, ist liebend gern aufgefordert, uns auch was zu erzählen, gerade von den Zeitzeugen, die die ersten Jahre mitgemacht haben. Und wir haben aus dem Vorstand, aus dem Festausschuss zwei Herrschaften erkoren. Einmal die Frau Horst. Darf ich Sie bitten, einmal aufzustehen, damit Sie das Gesicht auch kennen? Der ein oder andere kennt Sie vielleicht schon. Und der Herr Fröner, der sich leider heute entschuldigen lässt, weil er eine Probe hat. Die beiden werden aktiv auf den einen oder anderen zugehen und ihn einfach mal fragen, wie war das denn früher so? Aber nichtsdestotrotz, auch Sie dürfen aktiv sein und die Personen ansprechen und sagen, ich habe da noch so eine Schatzkiste, da sind noch ein paar alte, schöne Fotos, die stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Also Sie sind aufgefordert, Ihr Wissen, Ihre Informationen und Ihre Erinnerungen uns preiszugeben, damit wir was zu tun haben. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz, ganz herzlich unseren Herrn Abt. Ich bin froh, dass er da ist, dass er es machen konnte, dass er heute hier sein darf und kann, weil er mich eigentlich schon fast wieder im Flugzeug setzt. Ist es so? Aber willkommen in deiner alten Heimat, Pater Maximilian.
Wir sind in einer so freudigen Stimmung, dass wir gut auswendig miteinander singen können. Lobe den Herrn.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erden. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Kommet so auf, Psalter und Harfe wach auf, lasset den Lobgesang hören. Lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adeles Bittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüren.
Atme in uns, du Heiliger Geist, dass wir Heiliges denken. Treibe uns, du Heiliger Geist, dass wir Heiliges tun. Locke uns, du Heiliger Geist, dass wir Heiliges lieben. Stärke uns, du Heiliger Geist, dass wir Heiliges hüten. Und hüte uns, du Heiliger Geist, dass wir das Heilige nicht verlieren. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Maria, unbefleckte Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Jetzt darf ich einen ganz besonderen Gruß aussprechen, nämlich für Frau Debbie Hemmerich. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie doch in nicht einfacher Zeit den Förderverein so gut leitet und bedanke mich von ganzem Herzen. Zugleich möchte ich auch dem Pater Prior und den Mitbrüdern von Herzen danken, dass sie das Erbe, das jetzt schon 25 Jahre alt ist, doch wunderbar weiterführen. Und da danke ich auch. Ich bin wirklich froh, dass ich heute hier sein kann, auch wenn der liebe Gott mir immer mehr zumutet, den Schlaf zu kürzen und die Arbeit zu vermehren. Aber wenn viel anvertraut wurde, von dem wird viel abverlangt, nicht? Wir haben heute ein Thema, Gott einen Ort sichern. Es ist eigentlich von Madeleine de Prel. Und wer sich vielleicht erinnert an ein Auditorium vor einigen Jahren, da haben wir schon einmal über Madeleine de Prel etwas gehört. Und ich möchte das jetzt nicht wiederholen einfach, aber ich möchte das Thema Madeleine de Prel, nämlich Gott einen Ort sichern, einmal auf unseren Ort und auf unsere Gründung hier in Bochum-Stiepel beziehen. Ich beginne mit einem Zitat von Madeleine de Prel, das uns schon wunderbar vielleicht in dieses Thema einführen kann. Sie sagte, der Mittelpunkt dieses Lebens, seine Freude, sein tiefster Daseinsgrund, ohne den es uns nichtig erschiene, ist die Gabe unserer selbst an Gott. In Jesus Christus. Ist in dieser Welt zu sein, in sie hineingetaucht, als Parzelle der Menschheit, mit all seinen Fasern ausgeliefert, dargebracht, enteignet. Inseln göttlicher Anwesenheit sein. Gott einen Ort sichern, vor allem der Anbetung überantwortet sein, das Geheimnis des göttlichen Lebens auf uns lasten lassen, bis zum Erdrücktwerden. In den Finsternissen der allgemeinen Unwissenheit Leuchtpunkte der Bewusstwerdung Gottes sein. Erkennen, dass hier der eigentliche Akt der Erlösung geschieht. Glauben im Namen der Welt. Hoffen für die Welt. Lieben im Namen der Welt. Wissen, dass eine Minute von glaubensbeladenem Leben, auch wenn sie sich ohne jede Aktion, ohne jeden äußeren Druck vollzieht, einen Genius der Wertsteigerung und eine vitale Kraft in sich trägt, die unsere armseligen menschlichen Taten nie ersetzen können. Ein wunderbarer Text. Es halt ein bisschen. Kann man es nicht ein bisschen zurückschrauben? Warum sind wir hier? Am 13. November 1986 Einige von Ihnen können sich erinnern. Ging wirklich ein kleines Erdbeben hier durch unsere Region. Die Mönche kommen. Und keiner wusste es. Nur Franz Hengsbach. Und er dachte damals, alle werden sich freuen. Und viele haben sich gefreut. Aber viele haben auch gelitten, weil sie nämlich gleichzeitig auch Abschied nehmen mussten von den Priestern, die sie sehr geschätzt haben, die Herz-Jesu-Missionare. Für uns war das damals ein großes Abenteuer. Nach 661 Jahren hat die alte Mutter Heiligenkreuz, die jetzt 880 Jahre alt ist. Wenn jemand ein guter Mathematiker ist, kann man das dann nochmal ausrechnen, wie alt sie damals war. 25 Jahre weniger. Hat die alte Mutter noch einmal geboren. Und wir sind damals zu viert gekommen. Sie wissen, dass einer dann bald schlapp gemacht hat, dass der Generalabt schon von Todgeburt gesprochen hat und uns eigentlich mancher kein langes Leben vorhersagte. Und es war auch eine ganz schwierige Situation, denn man konnte auch in Bochum schon voraussehen, dass es mit dem Franziskanerkloster wahrscheinlich rückwärts geht. Hat nicht lange gedauert, wurde es aufgehoben. Und man fragte sich schon, warum man Millionen investiert für ein Projekt, was vielleicht gar keine Zukunft hat. Und doch sind wir in einem tiefen Vertrauen gekommen. Und warum? Weil einer eine Vision hatte. Es war keine Alterserscheinung. Es war die Vision von Franz Hengsbach, der gesagt hat, ich muss in meiner Diözese geistliche Zentren gründen. Er hat zwar noch in seiner Zeit gesagt, solange ich Bischof bin, wird jede Pfarrei ihren Pfarrer haben. Aber dann musste er noch den Ludwig Grähling, wenn sich noch jemand erinnern kann, mit 85 sagen, Ludwig, es geht doch noch. Nicht? Man konnte es schon vorhersagen und dass es wahrscheinlich anders werden wird. Aber dass es Klöster gibt, die Orte bilden, wo Gott verortet wird, wo wir Gott einen Ort geben, wo wir Menschen sind, die tatsächlich bereit sind, die Anbetung an erste Stelle zu stellen. Wo wir nicht kommen, weil wir kommen, sondern wo wir kommen, weil wir wissen, dass er kommen will. Und dass er auch kommt. Nämlich Gott selber zu den Menschen. Und das war der tiefste Grund für diese Gründung hier. Hengsbach hatte damals eine Vision. Er hat es uns einmal gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Eine der bekanntesten Visionen von Don Bosco, die er im Traum gesehen hat, war die Vision vom Schiff. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem Wappen das Schiff habe. Als Zeichen des Bildes, als Bild für die Kirche. Ein Schiff, das verankert ist an zwei Säulen. Die Eucharistie und die Gottesmutter Maria. Warum denn diese zwei Säulen? Das Wichtigste ist doch der dreieinige Gott. Das stimmt. Und das ist auch unser Fundament und unser Ziel. Aber hier auf Erden brauchen wir gleichsam eine Wegzehrung. Und das hat Gott selber gemacht, damit wir nicht zugrunde gehen, dass er uns selber nährt in seinem Sohn in der Eucharistie. Und damit wir wissen, wenn es heißt, du bist in meine Hand eingeschrieben, mein bist du. Und ich habe dich nicht vergessen, dass wir diese Zusage auch tatsächlich erfahren, wenn er zu uns kommt, gerade auch in Stunden der Not. Und deshalb ist die Eucharistie das erste und das wichtigste Geheimnis unseres Glaubens. wo wir erkennen können, dass wir nicht allein gelassen sind. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir dürfen Gott verorten, weil er nämlich schon da ist und weil er sich uns schenkt. Und die zweite Säule, die Gottesmutter Maria. Es war der Grund, warum Hengsbach hier Stiepel intensivieren wollte. Es gab ja verschiedene Ideen. Nicht? Hat man gedacht, vielleicht am Baldeneysee. Wäre es ja ganz hübsch. Da hatte die Diözese irgendeinen Bauernhof, den man hätte besiedeln können. Den wollte dann Hengsbach, um uns zu werben, gleichsam als Morgengabe geben. Ich bin zufrieden, dass er das nicht gemacht hat. Hätten wir noch mehr Last. Er hat uns geholt, weil hier an diesem Ort, und das wusste er, denn er war ja schon in Herne, war er Kaplan und ging regelmäßig nach Stiepel, wie Stiepel noch zu Paderborn gehörte. Ungefähr 120 Jahre hat es zu Paderborn gehört. Vorher hat Stiepel zu Köln gehört. Wenn Sie noch alte Lexika nachschauen, dann können Sie lesen, Stiplaga juxta renum, Stiepel am Rhein, nein, in der Nähe vom Rhein. In der Nähe vom Rhein. Ein alter Ort. Ein alter Ort, an dem schon im Jahr 1008 die Gottesmutter verehrt wurde, als die heilige Gräfin Imam, die ja als Heilige verehrt wird, hier eine Eigenkirche gebaut hat und sich durchgesetzt hat. Es ist faszinierend, dass diese Marienkirche in all den Jahrhunderten erhalten geblieben ist. Auch als er 1600 dann Stiepel den evangelischen Glauben angenommen hat, hat man die Mutter Gottes nicht aus der Kirche geschafft. Und sie ist bis heute drin. Ich hoffe, dass Sie es wissen. Wissen Sie, wo die Mutter Gottes steht in der evangelischen Kirche, in der Dorfkirche? Da müssen Sie schon einmal schauen. Steht noch drin. Sie müssen vorne am schönen gotischen Tabernakelhaus schauen. Und da steht leider der Johannes nicht mehr, aber die Madonna, die steht noch dort. Und es war sicher bewegend im Jahr 1908, als man 900 Jahre Jubiläum gefeiert hat, dass damals durch den Pfarrer Wächter von Blankenstein gerade hier die Madonna wieder entdeckt wurde, die eine 100-jährige Odyssee durchgemacht hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Lindner Madonna in der alten Dorfkirche war. Denn das glaube ich auch. Und zwar deshalb, weil man war früher nicht so kleinlich, nicht? Die schwangeren Mütter gingen zur Mutter mit dem Kindelieb, kleinen Kind, und die Bedrängten und Bedrückten gingen zur schmerzhaften Mutter. Dass man in einer schweren Zeit dann einen Wallfahrtsort gegründet hat bei der schmerzhaften Mutter und dennoch daran festgehalten hat, dass es sich also nicht um ein spezielles Geheimnis nur handelt, sondern man hat eigentlich das höchste Fest für die Kirchweihe nämlich genommen, nämlich die Aufnahme Mariens in den Himmel. Unsere Kirche hier, die neu gebaute, 1914-15 gebaute, ist dem Geheimnis der Aufnahme Mariens in den Himmel geweiht. Wissen nicht viele. Aber Sie sollten es wirklich alle wissen, weil das nämlich das Geheimnis ist, und das war für mich eigentlich ein Hinweis schon, dass die Zisterzienser hier am richtigen Ort sind. Ein Geheimnis, dem alle Zisterzienserkirchen auch geweiht sind. Wenn Sie irgendwo ein Zisterzienserkloster finden, dann werden Sie oft ein Maria-Himmelfahrtsbild sehen. Und in allen Zisterzienserklöstern ist der 15. August ein hoher Festtag. Warum hat es Hengsbach gemacht? Ich habe schon gesagt, er wollte gleichsam in seiner Diözese Kristallisationspunkte des Glaubens haben. Er wollte Gott einen Ort sichern. Das war für ihn sicher, essen werden mit dem heiligen Ludger. Das war der Dom, wo der Bischof mit dem Altfried eine alte Tradition verkündet, die noch viel älter ist. Und das war Hamborn, wo er die Prämonstradenser wieder ansiedeln konnte und wo er gleichsam schon im heiligen Norbert von Xanten denjenigen hatte, der die Eucharistie in die Mitte hob. Und das waren hier im Osten Stiepel, wo er gesagt hat, ich muss meine Diözese auf solche geistliche Zentren gründen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie Hermann Josef Pottmeyer, der im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag schon feiert, er hatte in den Jahren 96 ungefähr oder 95, hatte er einen Artikel verfasst, der faszinierend war, über Stiepel. Vielleicht erinnern sich noch manche, einen Artikel, der über mehrere Wochen ging, über pastorale Konzepte in unserer Zeit. Und er sprach von Stiepel, von einem geistlichen Biotop. Von einem Ort, Bios, wo Leben ist, wo wirklich geistliches Leben gelebt wird und wo wir uns nicht herunterziehen lassen von der allgemeinen Depression, die halt in unserer Zeit vorhanden ist, sondern wo wir uns immer wieder neu aufrichten, dass wir sagen, Gott hat alle diese tiefen Täler durchschritten für uns. Wir können uns aufrichten bei unserem Bild, Marienbild, weil das eben ein Zeichen ist, wie Gott selber die Gottverlassenheit aushält in seinem Sohn und wie Maria dennoch glaubt. Für mich ist es dieses Bildnis der Pietà eines der schönsten, die ich kenne. Der Pater Schneider von Nevigis, Sie können sich vielleicht erinnern, hat unsere Madonna einmal verglichen mit der von Michelangelo in Rom. Sie ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber warum? Weil er die Schönheit dieser Madonna in ähnlicher Weise erkannt hat. Nämlich eine Schönheit, einen Ausdruck des Glaubens, der schon einen österlichen Ausdruck uns gibt, wo wir Hoffnung schöpfen können über den Tod hinaus, wo die Gottesmutter gleichsam schon am Karfreitag auf den Ostermorgen blickt. Natürlich gab es damals auch Diskussionen. Wie soll denn das geschehen? Hier ganz in der Nähe der Ruhr-Universität, die ja als riesiges geistiges Zentrum bis zum heutigen Tag unsere Region bestimmt, Gott sei Dank, und notwendig ist, damit überhaupt auch junges Leben hier ansiedelt. Kann denn überhaupt ein Kloster, eine Klostergründung hier korrespondieren? Und es war wirklich auch wieder ein prophetisches Zeichen, das Hengsbach hier setzen wollte, Gott erwählt ja oft das Kleine und Unscheinbare. Das, was in den Augen der Welt nichts ist, um seine Gegenwart in dieser Welt zu zeigen. Das hat er in den verschiedensten biblischen Ereignissen uns gezeigt, natürlich am schönsten und am exemplarischsten an Maria selber. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Dieser kleine Ort konnte dann tatsächlich eben auch ausstrahlen bis hin zur Universität. Und ich freue mich, wenn Mitbrüder von uns auch dort sind. Und es war auch ein Herzenswunsch von Hengsbach, dass unser Habit dort öfters vorkommt. Muss ich Ihnen jetzt einmal, damit es ein bisschen lustiger wird, eine Geschichte noch dazwischen erzählen. Sie kennen vielleicht alle oder viele noch das Ehepaar Dr. Klassen. Waren früher mal im Kirchenvorstand hier. Die haben eine Istanbul-Reise gemacht. Eine Stadtrundfahrt. Mit dem Bus. Dann kam jemand rein und dann haben sie gesagt, das ist doch der Pater Max. Kam ein Reiseführer, ein Türke, der genauso ausgeschaut hat wie ich, der sich genauso bewegt hat, genauso gelacht hat und ähnlich gesprochen hat. Und als er durch die Reihen ging und bei ihnen vorbeikam, dann sagten sie, wie verwundert sie sind, denn in Bochum, Stiepel, wo sie herkämen, gäbe es einen Mönch, der so große Ähnlichkeit hätte. Und dann sagt er, das weiß ich. Was war der Grund? Weil ich im Habit an die Uni gegangen bin, sind natürlich auch andere Studenten aufmerksam gemacht worden und haben mich gesehen und haben dann zu dem gesagt, der mich noch nicht gesehen hatte, er soll mal ins Kloster gehen und sich dieses Exemplar anschauen. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber er hat mich gesehen, wahrscheinlich mit Sonnenbrille. Nun, das war jetzt nur zur Auflockerung. Die Universität war sicher ein wichtiges Anliegen für Hengsbach. Das Hauptanliegen war die Wallfahrt. Er wollte, dass hier Menschen ihren Glauben miteinander bekennen. Und er dachte sicher an die 50er Jahre, die vielleicht noch manche von ihnen erlebt haben, wo hier Tausende gekommen sind. Noch mehr als zum Klosterfest. Nicht? Die Wallfahrt war ihm wichtig. Die Gemeinde war ihm auch wichtig. Deshalb hat er sich wirklich auch hier reingekniet. Und auch, ich erinnere mich noch an Stüting, an den damaligen Generalvikar, der auch zusammen mit dem Weihbischof Grave sich wirklich sehr um Stiepel gekümmert hat. Auch wenn er dann bald gestorben ist. Damals konnte man schon ein bisschen Angst bekommen, dass alle, die irgendwie mit der Gründung zu tun haben, den Löffel abgeben. Es war wirklich so. Pater Adalbert, der aus Gelsenkirchen stammte und eigentlich der Initiator mit war, mit Hengsbach, ein Ex-Bahnhofskaufmann und Spätberufener, der Zisterzienser wurde und in Heiligenkreuz dann eingetreten ist, er ist ein halbes Jahr später gestorben. Wäre er früher gestorben, wäre die Gründung von uns nicht gemacht worden. Er war der Hauptökonom, hatte eine wichtige Stimme. Das war für mich ein Zeichen, dass er gerade dann zu dieser Zeit starb, dass der liebe Gott es will. Ich habe mir gesagt, wenn er es nicht gewollt hätte, hätte er ihn früher abberufen. In dieser Kindlichkeit denke ich. Und dann Hengsbach, Sie können sich erinnern, wie er 1990, am 11. Oktober, groß gefeiert hat, 1000 Jahre goldene Madonna. Und hat er gesagt, und was schenken wir der Gottesmutter zu ihrem Jubiläum? Das Kloster. Das Kloster gehört der Gottesmutter. Deshalb habe ich zum Pater Prio gesagt, die goldene Madonna wäre gut, wenn sie im Foyer hängen bleiben könnte, als Erinnerung an dieses 1000-Jahr-Jubiläum, wo wir der Mutter Gottes überantwortet worden sind, der goldenen Madonna. Und Hengsbach hat einen Monat zuvor seinen 80. Geburtstag gefeiert und dann konnte er nicht. Und durfte nicht. Der liebe Gott ihm gesagt, das Opfer ist noch ein größerer Wert als die Feier. Und dann musste er im Bett liegen. Und Abt Gerhard hat damals das Kloster eingeweiht. Es war doch eine bewegende Situation. Bei seinem Begräbnis von Hengsbach, er ist ein halbes Jahr später gestorben, am Johannistag 1991, war sein Generalvikar schon so vom Tod gezeichnet, dass Johannes Stüting der Nächste war. Also man konnte schon langsam Angst bekommen, nicht? Ja. Franz Grave, an den ich erinnern möchte, und auch genauso wie an Josef Oberberg, war einer, der hier viel vermittelt hat, Brücke war. Er hat gesagt, in einer Gesellschaft, wo es so viel Außensteuerung gibt, muss es auch Innensteuerung geben, muss es nach innen gehen. Und dann kam ja die geniale Idee auch, die Mönche können nicht allein leben. Sie brauchen Unterstützung, und zwar nicht nur finanzielle Unterstützung, sie brauchen Freunde. Und man gründete damals den Förderverein, und es sind noch Gründungsmitglieder unter uns, Gott sei Dank. Ehepaar Teschauer und andere, die bei uns sind. Vandenhövel, wenn Sie sich ja noch erinnern, und Herr Stockhausen, der dann später der zweite Vorsitzende wurde, Frau Stockhausen. Ich kann leider nicht mehr alle aufzählen, da müsste ich im Archiv nachschauen. Herr Mick. Und schließlich Debbie. Hemmerich. Ich glaube, es ist ein schönes Zeichen, dass ein Verein so alt ist und so wenig Vorsitzende hat. Ein gutes Zeichen. Und wir stellen uns noch einmal die Frage, nicht Gott einen Ort sichern. Wie können wir das tun? Wie können wir das tun? Ich habe mich ja von Madeleine de Presles inspirieren lassen und möchte einmal ihren Lebensentwurf. Sie war eigentlich, so könnte man sagen, eine Heilige der Straße in Ivry, einem Vorort von Paris, mitten in einem kommunistischen Viertel. Eine Frau, die ihren Glauben als Jugendliche abgelegt hatte und die dann durch drei Bekehrungen hindurch wieder zum Glauben hingefunden hat. Die uns wirklich auch sagen kann, wie Glauben heute geht. Und ich habe gedacht, wir können... Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, damit uns der Kaffee nicht verloren geht. Nicht? Wir können ihr Beispiel wirklich mit einem benediktinischen Kloster verbinden, das in der Stadt liegt. Gott einen Ort sichern. Ich glaube nämlich, dass auch in unserer postmodernen Zeit Klöster diese Aufgabe haben, in einer Wüste der Gleichgültigkeit eine Oase darzustellen für Menschen, die Gott suchen, damit sie eine Quelle finden der Gottesbegegnung. Vielleicht denken manche, wie kann man so etwas tun, dass man eine Frau, die 1904 geboren ist in Südfrankreich, die mit 20 Jahren ihre erste radikale Bekehrung erlebte und 1964 in Paris starb, mit einem benediktinischen Leben in Beziehung bringt. Und obwohl diese Frau kein eigenes Sozialwerk aufbaute, keinen eigenen Orden gründete und auch kein theologisches Werk hinterließ, wurde sie dennoch, gerade auch in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also schon nach ihrem Tod, ein Vorbild. Und zwar, wie können wir in der Moderne Antwort geben, die gehört wird. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Wir sind mehr als früher nicht nur einfach von Tradition getragen. Sie merken es in der eigenen Familie, wie es oft unheimlich schwer ist, überhaupt noch vom Christentum zu sprechen. Sie merken es am eigenen Lebensentwurf, wie schwer es ist, auch nach christlichen Grundsätzen zu leben. Sie merken, wie die Akzeptanz auch dessen, was wir als christlich bezeichnen, heute halt als ein Lebensentwurf neben vielen anderen zählt. Und wenn Sie durch die Straßen gehen, dann sehen Sie oft heute mehr oft einen Buddha stehen als einen Wegkreuz. Selbst auf Weihnachtsmärkten. Was bedeutet das? Im Jahr des Glaubens, das nun zu Ende geht, Christkönigssonntag war früher der Bekenntnistag, wissen die Älteren unter Ihnen. Das war der Grund, warum ich früher als Kaplan immer die Ministranten am Christkönigssonntag aufgenommen habe. Ich wollte noch ein bisschen so anknüpfen, aber man kann manches einfach nicht mehr zurückholen. Nicht? Wir sind in einer anderen Zeit. Wir müssen andere Wege finden, auch um junge Menschen zu begeistern. Aber auch in dieser Zeit, in der wir leben, möchte ich das Wort von Johannes dem 23., dessen Kreuz ich trage, nicht sein eigenes. Und zwar, das muss ich Ihnen vielleicht sagen, nicht, dass Sie meinen, der abträgt dauernd ein neues Pektorale. Das Kreuz habe ich vom Pater Beda geschenkt bekommen. Liebe Grüße auch von ihm. Er hatte ja jetzt eine ganz große Prüfung. Sie wissen es, Merkel-Zell-Karzinom. Das ist ein ganz gefährlicher Hautkrebs. Aber wahrscheinlich hat er Glück. Die Lymphknoten sind nicht befallen, die unmittelbaren. Also wir beten wirklich, dass es gut geht. Und ich habe ihn besucht und er war so berührt von dem Besuch. Und ich muss ehrlich sagen, es ist auch wirklich eine ganz herzliche Freundschaft, dass er mir das Kreuz geschenkt hat, das er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Und das ist ein Kreuz von Johannes dem 23., deshalb ist der venezianische Löwe zu sehen. Es ist schwer. Ja. Ja, wie können wir also, deshalb erwähne ich Johannes im 23., wie können wir freudig und furchtlos, eigentlich heißt es nicht freudig, sondern wenn man es wörtlich übersetzt, munter, seit Alacre sine timore. Das war die wunderbare Eröffnungsrede Gaudet Mater Ecclesia vom Konzil. Die Kirche, die Mutter Christi, soll sich freuen. Johannes der 23. hat damals gegen die Unheilspropheten gewettert. Und es war ja auch eine schlimme Zeit damals, nicht? 62, denken Sie an die Kuba-Krise. Er war ja ein Bauer. Und dann ist ja, glaube ich, der Khrushchev war doch auch ein Bauer, soviel ich weiß, oder halt aus landwirtschaftlichem Herkunft. Und da war ja, glaube ich, die Tochter vom Khrushchev bei ihm, soviel ich weiß. Das hat viel bewirkt. Darf ich vielleicht einmal was ganz anderes erzählen? Das hat mir der Abt Gregor erzählt. Das hat mich so berührt. Der Abt Gregor ist ja kein Träumer. Und er hat auch sonst nie so Träume. Aber hat gesagt, einmal nach, wie er Primiz gefeiert hat, hatte er in der Nacht einen Traum. Und dann ist im Traum, sind ihm zwei Personen erschienen. Nämlich der alte Fritz. Und der Khrushchev. Und die haben dann zu ihm gemeinsam gesagt, du könntest schon auch mal für uns beten. Da hat die Heilige Messe für sie gefeiert. Es gibt merkwürdige Begegnungen, die uns aber auch wieder zeigen, was Glaube bedeutet. Da ist für uns niemand einfach abgeschrieben. Nun, wie können wir es? Freudig und furchtlos. Freudige Zuversicht. Gläubige Zuversicht. Drei Zugänge können es ermöglichen, glaube ich. Erstens Zeugnis, zweitens Mission und drittens Verkündigung. Ich will das versuchen, diese drei Zugänge über Zeugnis, Mission und Verkündigung wieder anhand der Mystikerin der Straße von Madeleine de Presles, die inmitten dieses marxistischen Milieus überlebte und zugleich auch wirklich auch den Marxisten, die sie sogar geladen haben, in ihre Partei einzutreten, dass sie sehen, wie man auch mitten in der Wüste den Sendungsauftrag, den christlichen, leben kann. Indem wir auch das mit unserem Kloster in Zusammenhang bringen, wo wir uns sagen, auch als getaufte und gefirmte Christinnen und Christen kann ich mich an solchen Menschen aufrichten. Sie geben mir wieder Mut. Madeleine de Presles identifizierte sich selbst in ihrer geistlichen Aphorismensammlung, und deshalb habe ich auch den Mut, das zu tun, mit, das kennen Sie vielleicht, dem kleinen Mönch. Kennen Sie das Büchlein? Der kleine Mönch. Schönes Büchlein. Diese Sprüchesammlung, wo sie halt gute Gedanken aufgeschrieben hat, das will mit dieser gleichnamigen Gestalt, die sie als kleiner Mönch bezeichnet, will sie damit den einfachen Christen repräsentiert wissen, der nicht danach strebt, heiliger zu sein, sondern heilig zu werden. Was ist der Unterschied? Dass wir jetzt noch nicht mit dem Heiligenschein rumlaufen, sondern wirklich wissen, dass wir alle Sünder sind und uns täglich bemühen müssen, aber dass das Ziel der Heiligkeit sehr wohl ein direktes Ziel ist, weil es uns nämlich eine Hoffnung gibt, über diesen Tod hinaus, auf eine Zukunft, die kommt, nicht weil wir kommen, sondern weil er auf uns zukommt, wie es einmal Klaus Hämmerle formuliert hat. Und zu diesen einfachen Menschen von unterschiedlicher Herkunft, Stand, Beruf, Laien ebenso wie Ordensleute, von diesen einfachen Menschen gilt das Wort des Herrn: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Beide Berufungen, die kontemplative Berufung im Kloster und die aktive mitten in der Welt in eine Beziehung zu bringen, das müssen schon die Mönche. Ich hätte mein Leben nie gedacht, dass ich einmal so weit herumkomme. Wirklich nicht. Aber ich glaube, dass halt der Herr uns immer wieder auch in den Dienst hineinstellt und uns Aufgaben überträgt. Und da müssen wir hellhörig sein und auf ihn hören und nicht auf uns selber. Madeleine de Presles ist hier wirklich uns ein Beispiel, wie sie seit ihrer stürmischen Konversion, wo sie zunächst gleich in den Karmel eintreten wollte, um Gott freiwillig anzugehören, so sehr es einem menschlichen Wesen, wie sie sagte, überhaupt nur möglich ist, dem gehören zu wollen, den es liebt, freiwillig das Eigentum Gottes zu werden, so vollständig, ausschließlich, endgültig und öffentlich wie eine Ordensfrau, die Gott geweiht ist. Und für sie waren dann äußere Gründe, und das ist auch interessant, ausschlaggebend, für ihre Entscheidung, nicht ins Kloster zu gehen. Nämlich ihre Eltern, die auf ihre Hilfe angewiesen waren. Denn der Vater war früh erblindet und die Mutter war angesichts dieser Erkrankung immer mehr überfordert. Und dennoch fühlte sich Madeleine de Presles, den Heiligen dann auch des Karmels, wo sie ursprünglich eintreten wollte, besonders verbunden. Theresia von Avila, Katharina von Siena, Johannes vom Kreuz, Therese von Lisieux. Das Wort der kleinen heiligen Therese: im Herzen der Kirche meiner Mutter werde ich die Liebe sein. Auf diese Weise werde ich alles sein. So wird mein Traum verwirklicht werden. Wurde für sie zu einem Leitmotiv des Lebens. Sie entschloss sich, wie es Hans-Urs von Balthasar ausdrückte, ihr Leben mitten in der weltlichsten Welt Gott zu weihen. Denn sie weiß um das Geheimnis der Kirche, die keine Institution ist, sondern Christi lebendiger Leib, in dem die Glieder, so einsam sie in der Welt zu leben scheinen, durch ein ganz anderes Band verbunden sind als das der bloßen Brüderlichkeit. Das ist mein erster Teil. Es ist genug. Und dann kommt der zweite Teil.